Das waren meine spezifischen Sorgen. Ich würde sagen, Krebs auf die Eins. Dann kommen Angst vor Herzinfarkt und eben auch plötzlichen Herztod, Hirnblutung, Schlaganfall.
Ein Druckgefühl im Magen, ein Ziehen im Kopf, Herzklopfen. Solche körperlichen Empfindungen kennen wir alle. Meist sind sie aber völlig harmlos und gehen schnell wieder vorbei. Doch was, wenn der Gedanke an eine schwere Krankheit, die dahinter stecken könnte, einfach nicht aufhört? Genau darüber sprechen wir heute, über Krankheitsangst, auch bekannt als Hypochondrie. Was die Krankheitsangst mit dem Leben von Betroffenen macht und wie man sie wieder los wird, das erzählen uns heute Professor Dr. Marc Ziegenbein, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor des Klinikum Warendorf und Saskia Michalski. Saskia, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Und auch an Sie, Herr Professor Ziegenbein. Schön, dass Sie heute wieder zu uns zu Gast sind. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass Sie schon mal da waren zum Thema Leben mit Reizdarm. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Saskia, wann hat das bei dir angefangen, dass du Krankheitsängste entwickelt hast?
Es ist eine ganz komplexe Frage, weil es hat sich eingeschlichen und ich würde sagen, da, wo ich es aber ganz bewusst gemerkt habe, dass es nicht mehr zu ignorieren war, war so um 2016, 2017, obwohl ich auch schon 2012 auch schon mit einer generalisierten Angststörung diagnostiziert worden bin, aber es hat sich dann sozusagen einfach ein neues Thema gesucht.
Wie alt warst du da?
Um Gottes Willen, ich war 22, glaube ich, genau. Also es, mit 22 war dann so der Punkt, dass es so doll und so präsent war, dass ich wusste, ich muss was dagegen tun oder vielleicht auch dafür tun, dass ich dann mich entschieden habe, in die Klinik zu gehen.
Okay. Ja. Herr Professor Ziegenbein, worin unterscheidet sich die Krankheitsangststörung von der normalen Sorge um die eigene Gesundheit?
Also immer dann wird es zur Krankheit, wenn es natürlich ein gewisses Ausmaß erreicht oder wenn ich mir die Sorge wirklich zur Angst wird, mich in Lebensqualität einschränkt, meinen Alltag irgendwo mitbestimmt. Glaubst du, dieses andere, das kennen ja viele von uns, wenn wir auch gerade mal so leider an Corona-Zeit zurückdenken, irgendwie so Symptome für sich etwas stärker zu deuten, aber das schränkt natürlich nicht maximal mein Leben ein.
Ja, das stimmt. Und wie diagnostizieren Sie eine Krankheitsangststörung?
Letztlich ist es, wenn man so will, eine klinische Diagnose, wo man sehr genau nach Parametern abfragen muss. Oft ist es allerdings so, dass diese Menschen natürlich relativ spät zu uns kommen, weil sie so eine Odyssee durch das Gesundheitssystem hinter sich haben, ganz viel unterschiedliche Label, Diagnosen manchmal bekommen haben und dann am Ende erst so ein sachliches Abprüfen von Symptomen und sich eben auch Zeit für den Menschen nehmen in dem Fall. Das ist ganz wichtig.
Saskia, wie war es denn bei dir? Welche Krankheiten oder vor welcher Krankheit vielleicht, ob es jetzt eine war oder vielleicht mehrere, hattest du besonders Angst?
Ja, also bei mir hat sich das ganz doll auf jegliche Krankheiten bezogen, die einen hohen Kontrollverlust bringen. Das ist einmal Krebs, das war Herzinfarkt, Schlaganfall, also alles, was eigentlich so lebensbedrohliche Erkrankungen sind. Und dann auch nochmal ganz spezifisch, also bei mir war das Lymphdrüsenkrebs, war also Angst vor Lymphomen. Warum? Ich wusste natürlich dann auch alles darüber, weiß, das ist in den 20ern eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn eine Krebsart dann die gibt. Also ich war da dann auch im Bilde über sämtliche Wissenslücken, die ich irgendwie damit belegen konnte. Und auch die herzphobische Angst, die bei mir einherging, die war für mich sehr hart zu akzeptieren, weil ich aus dem Leistungssport komme und eigentlich ich nie Angst vor meinem eigenen Herzschlag hatte. Ne? Aber das waren meine spezifischen Sorgen. Ich würde sagen, Krebs auf die Eins. Dann kommen die herzphobische Angst, Extrasystolen, Angst vor Herzinfarkt und eben auch plötzlichen Herztod. Und dann kommen so Thrombose, Hirnblutung, Schlaganfall.
Finde ich total erstaunlich, weil du hast es ja jetzt wirklich schon sehr präzise genannt. Ja. Also du hast ja aber gesagt, du kennst dich sehr, sehr gut damit aus.
Ja.
Hast du denn auch wirklich geglaubt, diese Krankheiten zu haben? Oder war es eher die Angst davor?
Es war die Angst davor zu sterben und dass die Scheiße daran ist, das muss ich auch mal ganz klar so ausdrücken, die Panik macht ja auch Symptome, die dann dazu passen, die dann wiederum mir die Bestärkung geben, vielleicht ist es ja so, also ich hatte auch nachweislich im Langzeit-EKG Herzrhythmusstörungen, man konnte Extrasystolen feststellen, man konnte auch feststellen, dass zum Beispiel bei mir einige Hirnareale anders funktionieren, aber das waren alles Dinge, die durch meine permanenten Stress den ich hatte, durch diese Ängste ausgelöst wurden. Und das war natürlich immer so ein Henne-Ei-Spiel, ne? Weil ich dann auf der einen Seite natürlich wusste, es ist nur eine Angst. Ich habe gerade ein Blutbild bekommen, es ist alles okay. Aber dann kommen wieder Symptome durch eben diesen Stress, die das dann bestärken können und auch wieder anstoßen können. Ja.
Total erstaunlich, dass es dann wirklich vom Körper so ausgelöst wird. Ne? Also wenn du eigentlich gesund bist und sagst, naja, es gab aber Herzrhythmusstörungen und sonstige kleine Sachen, die dann in Anführungszeichen nur durch die Paniksymptome entstanden sind, die sich für dich aber wahrscheinlich genau gleich angefühlt haben, wie wenn es jetzt vielleicht bei einer wirklichen Erkrankung gewesen wäre. Correct. Wie war das denn in der Zeit? Bist du oder wie oft bist du da zum Arzt oder zur Ärztin gelaufen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, bei so Blutbildern war ich eher der vermeidende Typ. Mhm. Also ich wollte sozusagen gar nicht wissen, wenn ich das habe in meinem Kopf. Aber sonst muss ich sagen, habe ich schon eine Odyssee hinter mir. Also ich war bei der Onkologie, ich war bei sämtlichen InternistInnen, ich war bei der Hausärztin und auch immer wieder, das ist auch wild, wenn es schwarz auf weiß ist, dann gab es diesen einen Tumormarker. Und der wurde dann nicht abgenommen. Und dann dachte ich so, ja, aber was ist, wenn es der Tumormarker ist? Und auch wieder auf rein kognitiver Ebene. Ich weiß ja, dass der Körper jederzeit sich verändern kann und wir jeder Krebszellen in uns tragen. Und dann denke ich so, ja, wenn das gestern nicht festgestellt wurde, ist ja jetzt 3 Tage später. Jetzt könnte es ja gewesen sein, dass etwas mutiert ist. Also es hat sozusagen immer nur einen kurzen Beruhigungseffekt gehabt, der maximal 12 Stunden angehalten hat. Und dann... Das wusste ich auch, ne? Also ich wusste, dass das nicht real ist, aber es war in diesem Moment einfach eine sehr reale Angst für mich.
Spannender Punkt, dass du ansprichst, dass du eigentlich schon wusstest, dass es nicht real ist.
Ja.
Und dass du in dem Moment, wenn du es liest oder die Befunde schwarz auf weiß siehst und weißt, okay, es ist alles in Ordnung, 12 Stunden später zu Hause wahrscheinlich wieder sitzt im gleichen Kreislauf und denkst, boah, aber irgendwie mein Herz, irgendwas stimmt da ja doch nicht.
Ja.
Wie war das denn, als du dann wirklich im Krankenhaus warst und beziehungsweise du hast ja gerade angesprochen, dass du oft wirklich Angst hattest zu sterben.
Ja, total.
Warst du öfter in der Notaufnahme?
In der Notaufnahme ja. EKG war mein bester Freund, ne? Also kann ich definitiv sagen. Und mir war aber relativ schnell klar, das ist jetzt hier eine Angststörung. Okay. Also ich wusste das und deswegen muss ich sagen, war bei mir diese Odyssee, die war ungefähr 3 Monate. Und dann habe ich gesagt so, es war so ein ausschlaggebender Moment. Ich hatte eine Pupille, die war größer als die andere. Ja, tada, haben viele Menschen. Man guckt sich nur nicht einfach 8 Stunden im Spiegel an, so wie ich es dann gemacht habe. Dadurch ist es mir aufgefallen. Dadurch hatte ich dann die Idee, ich habe jetzt einen Hirntumor. Und das war die Zeit, wo ich mich so da rein manövriert habe, dass ich gesagt habe, ich muss morgen in die Klinik fahren. Ich will das nicht mehr. Also ich hasse es zu leiden.
Ja.
Und da war auch irgendwie meine Disziplin in dem Moment so, es muss aufhören, egal wie. Und dafür tue ich jetzt alles. Und dann bin ich halt in die Klinik gegangen.
Was hast du dann gesagt?
Was ich gesagt habe, ich bin dahin, es ist auch so sehr hochfunktional in meinem Verhalten. Also egal, was ich für eine Panik habe, ich komme dahin und werde alles durchanalysiert einmal zutage bringen. Was auch scheiße ist, weil dadurch wird man auch weniger ernst genommen, wie schlimm es wirklich ist. Und da habe ich halt das gesagt. Ich habe gesagt, ich habe panische Angst zu sterben. Ich denke, dass ich Krebs habe. Was ist, wenn das nicht gefunden wird? Was ist, wenn alle Leute mich halt sterben lassen, weil keiner mich ernst nimmt? Auch als Resultat aus dem Gesundheitssystem, wo das oft passiert. Und das, dann habe ich gesagt, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen, ich kann das Haus nicht mehr verlassen. Ich habe durchgehend Panik und ich brauche Hilfe. So. Ja. Und so war das dann. Und dann bin ich auch aufgenommen worden und habe auch eben dann auch verschiedene Diagnosen bekommen, die wieder auch meine Skepsis befeuert haben ins Gesundheitssystem, weil sie leider falsch waren.
Okay.
Also das ist halt Henne-Ei. Ich wurde halt durch das System, durch die Unterversorgung und so weiter auch immer mehr darin bestärkt, dass man einen nicht ernst nimmt, was dann wieder diese Krankheitsängste befeuert hat. Ja. Aber dann war ich in der Klinik und es war sehr wichtig.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit, unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Herr Professor Ziegenbein, Betroffene wechseln ja dann gerne auch mal die Ärzte. Wie fällt denn dann wirklich so eine Krankheitsangst auf? Oder wie kann das dann wirklich diagnostiziert werden?
Also man hat ja hier sehr gut gesehen, einmal so dieses, ich wechsle dann irgendwann, also bei Saskia war es ja, sie ist ja wirklich Expertin dann geworden, wahrscheinlich mit viel, viel mehr Wissen angehäuft, als vielleicht auch manchmal der andere Dialogpartner oder der eine oder andere Behandler in dem Fall, weil stetig weiter reingefuchst. Meistens fällt es erst dann irgendwann auf, wenn so dauernde Arztbesuche oder manchmal eben sehr häufig bei einem Arzt gewesen, wenn der glücklicherweise an der Stelle vielleicht auch irgendwo mal so Kontextfaktoren einbezieht oder hinterfragt, steckt da vielleicht auch irgendwas anderes hinter, steckt natürlich wieder dieses Ernstnehmen drin und Zeitnehmen für denjenigen, dann ist eine gute Chance. Hier war einerseits zwar traurig durch die Vorkenntnis natürlich, ich habe schon mal sowas gehabt wie eine Angststörung. Super klasse, wenn jemand dann selber merkt, könnte das vielleicht auch noch entsprechend mit in die Richtung gehen. Oft eben dann aber ein langer Weg, weil das ganze System ist so ausgerichtet, dass es sich dann eben an Symptomen, an bestimmten Werten orientiert oder wo wir hier gesehen haben, dann mache ich mich nochmal schlauer, habe irgendwie 50 Tumormarker, einer war irgendwie nicht mit drin, dann gucke ich da wieder an der Stelle nach und man manchmal ja auch Werte bestimmt, die sind durchaus auch auffällig, haben aber null Aussagekraft. Also auch das ist immer so ein Aspekt mit dabei. Ja. Leider ein langer, beschwerlicher Weg häufig.
Kannst du das nachempfinden? Hast du auch oft Ärzte gewechselt? Weil du hast ja gerade angesprochen, du wusstest es schon rational. Ja. Es ist auf jeden Fall meine Krankheitsangst.
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich meine erste Anlaufstelle bei meiner Hausärztin, die hat mich ernst genommen, sofort. Und hat gesagt, du, Saskia, jedes Mal, wenn ich ein EKG von dir mache und du fragst mich alle 5 Sekunden, sieht man da was, ne, da, du bist gesund und dir fällt schwer, das zu glauben. Und ich glaube, wir sollten da nochmal psychosomatisch rangehen. Und sie hat auch, was ich unglaublich krass finde, sie hat mir die Chance gegeben, so lange zu Ärztinnen zu gehen, bis ich selber merke, selber für mich, das kann so nicht weitergehen. Okay. Also sie hat das ganze Spiel so krass mitgemacht und mir dadurch geholfen, dass ich eben nicht diese odysseären Ärztin hinter mir habe, weil ich habe sie irgendwann angeguckt und dachte so, ja, ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen, wie oft ich hier bin. Jetzt muss ich was machen.
Ja.
Aber hat sie dir das dann auch so dabei erklärt, also sozusagen nach dem Motto, ich gebe dir da jetzt den Raum, ich habe eine andere Theorie dazu?
Ja, definitiv. Okay. Definitiv, weil man, also was zum Beispiel bei mir auch oft war, ich habe meine Symptome auch immer selber ausgelöst. Also Beispiel, wenn man halt stundenlang auf einem Lymphknoten rumdrückt, dann schwillt der natürlich an. Ja, dann hatte ich einen geschwollenen Lymphknoten. Der war dann auch nicht mehr beweglich. Ja, was dafür sprechen kann, dass es ein Lymphom ist. Und Und dann habe ich dieses Teil und dann wird mir gesagt, naja, wenn du natürlich unter der Dusche stehst und jeden Millimeter deiner Haut abgehst, das macht ja sonst kein Mensch. Mhm. Das sind ganz normale Größe der Lymphknoten und ich dann aber trotzdem das hatte. Und sie hat mir dann gesagt, okay, pass auf, ich sehe das, du das gerade hast, aber es ist für mich kein pathologischer Wert. Und trotz alledem mache ich jetzt für dich diese Untersuchung. Und sie hat aber zu mir, weil sie wusste, wenn ich das Ergebnis sehe, denke ich, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, das kann so nicht weitergehen, weil sie mich halt kannte. Ne?
Boah, das finde ich aber, also Respekt an deine Hausärztin und wirklich auch eine schöne Situation dann für dich, dass sie dich dahin gebracht hat, dass du selber auf den Punkt kommst und alles mit dir durchgegangen ist. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, ich glaube, und vielleicht können Sie das sogar auch bestätigen, es ist nicht so der Regelfall.
Ist super genial, also, dass das so gelaufen ist, muss man sagen. So wird man sich es eigentlich wünschen oder auch sowohl Betroffener als auch, wenn wir aufs Versorgungssystem blicken, ziemlich genial.
Ja, ich bin dir da auch sehr dankbar. Ne? Die Odyssee danach war nicht so schön, aber ich sag mal, die Ersterfahrung, die war halt irgendwie eine wichtige.
Ja, glaube ich. Herr Professor Ziegenbein, wenn Betroffene dann zum Arzt gehen und die ganzen Untersuchungen gemacht werden und es wird gesagt, wie bei Saskia, nee, es ist alles in Ordnung. Warum reicht das dann oft nicht aus?
Das fehlt natürlich das Grundverständnis in dem Moment, dass dahinter ja eine andere Ursache steckt und Ängste, was Saskia ja sehr klar gesagt hat, das ist eine Beruhigung für einen kurzen Moment. der Somatiker, der ist sicherlich zufrieden. Manchmal vielleicht leider, wenn man jetzt an Notaufnahme denkt, unter Umständen auch schon mal so ein bisschen abgenervt nach dem Motto, kommt schon wieder und ist doch alles okay. Nochmal so auf den Rücken geklopft, macht dir mal keine Sorgen an der Stelle. Alles gut an dem Punkt. Aber Ängste damit ja nicht behandelt werden. Also ich bleibe weiter in der Unsicherheit, was hier ja auch so anklang, so alles, was sich auch Kontrollmechanismen entzieht, so ja. Übermacht in dem Moment über einen bekommt. Und wenn da nicht irgendwo klug mitgedacht wird oder so, die Frage eben, kann ich da ein anderes Handling zur Verfügung stellen? Das andere ist immer nur eine kurzzeitige Beruhigung. Es ist immer wie so ein kleines Pflasterchen, das fällt sehr, sehr schnell wieder ab.
Ja. Saskia, welche Rolle spielt das Googlen von Symptomen bei dir?
Ja, heute gar nicht mehr, ne? Also ich bin, Google war alles. Also es wurde alles gegoogelt. Es wurde auch gegoogelt irgendwann, was ich tun kann, dass ich nicht mehr google. Also Google war halt irgendwie alles und auch, das spielte halt auch mit rein, dieses Wissen über meinen eigenen Körper und diesen Zugang, den ich zu meinem eigenen Körper habe. Das ist sonst ein Geschenk, aber nicht in der Krankheitsangst. Ja. Weil wenn man alles spürt und schon immer gespürt hat, dann kann das auch super schnell dazu führen, eben für die kleinsten Sachen Beweise zu haben und eben immer wieder in diese Rückversicherung von Google zu kommen, in der Hoffnung natürlich, dass Google mich beruhigt, aber natürlich bei allem sagt, du stirbst gleich und hast Krebs.
Ja, und ich glaube, also dieser Moment, das dann auch selber festzustellen, ist ja auch, ja, es ist ja ein Teufelskreis. Und Professor Ziegenbein, warum ist es denn so schwierig oder warum ist es auch so wichtig, dass wir nicht Dr. Google oder die KI fragen, wenn wir krank sind?
Wir haben es ja hier gerade so gehört, dass das, was oben ausgeworfen wird, ist dann eher, ich sterbe dran oder alle irgendwo Maximalsymptome. Ja. Bestärkt ja das ganze Geschehen tatsächlich in dem Fall nochmal. Insofern wäre das ja so fast eigentlich ein erster therapeutischer Schritt, zu sagen, wie kann ich mich da in der Abstinenz üben, vielleicht auch wieder ein anderes Vertrauen zu meinem Körper bekommen, weil alles, was Saskia da gesehen hat, also immer mehr Expertin geworden, immer weiter geguckt, immer irgendwie in die Tiefe, aber letztlich dabei natürlich die Angst im Prinzip auch aufrechterhalten über diese Dinge, über einen langen Zeitraum.
Ja. Können Sie sagen, warum Menschen so eine Krankheitsangst entwickeln?
Gibt unterschiedliche Erfahrungen. Immer mal wieder findet man Menschen, die tatsächlich auch eine gewisse Form körperlicher Erkrankung gehabt haben in der Vorgeschichte und sich dann sowas darüber entwickelt hat. Zum Teil natürlich ja Betroffene, die so sehr körperfokussiert sind. Mhm. Aber das hat ja auch wieder so zwei Seiten einer Medaille. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass jemand achtsam ist, dass er auf sich guckt. Gerne auch, was wir hier gehört haben, Dinge irgendwie tastet, ja. Nachvollzieht. Nur dann kriegt es schon wieder so einen Grad, der darüber hinausgeht. Und das hat man auch häufiger, dass das so sehr Menschen sind, manchmal auch in der Umgebung aufgewachsen, wo immer rasch darauf geachtet wurde, dem viel Raum gegeben wurde. Aber man kann eben sagen, es gibt nicht so eine Theorie dazu.
Ja. Saskia, wie hat denn dein Umfeld reagiert, also Freunde, Familie, auf deine Ängste?
Das war ganz unterschiedlich. Ich habe aber in dieser Zeit auf jeden Fall, also sie haben mich gesehen und sie haben mich verstanden und haben mich auch in dem unterstützt und sie haben vor allem, oh Gott, das kann ich auch jedem Menschen einfach nur sagen, bitte tut das, sie haben gesehen, dass meine Ängste ja real sind. Also sie haben mich in meinem Leiden ernst genommen, zwar nicht in dem, wovor ich Angst hatte in diesem Moment, aber sie haben mich in meinem Leiden ernst genommen und das kann ich durchweg positiv dahingehend belegen. Das Einzige, ich hätte mir natürlich ein paar Dinge anders gewünscht, aber ich glaube, das kann man als betroffene Person, als angehörige Person in diesem Moment nicht wissen. Also es wäre zum Beispiel, das, was mir am meisten geholfen hätte, wäre, mich wie einen gesunden Menschen zu behandeln und nicht immer zu sagen, oh, ich mache mir so Sorgen und ich mache mir so Sorgen, sondern wo ich gesagt habe, so ja, ich versuche ja gerade da rauszukommen. Ich würde gerne integriert werden, ohne das Sorgenkind zu sein. Das würde mir total helfen. Und was ich sagen kann, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hat das meine Beziehung halt auch krass belastet, weil ich meinen früheren Ehemann immer als Checking-Verhalten benutzt habe. Also ich habe dann immer geguckt, darf ich mal deinen Puls fühlen? Darf ich mal gucken, kannst du mal da gucken? Hast du das auch? Oder immer versucht habe, so im Außen Beruhigungen zu suchen. Ah ja, die Person hat einen Puls von XY, also ist meiner auch normal, dass ich irgendwie damit so in so ein Rückversicherungsverhalten gekommen bin. Und das war unglaublich belastend, weil das wie so ein Zwang ist. Das ist eigentlich schon eine Zwangshandlung, weil das nicht ausgehalten werden kann, dass das nicht passiert.
Ja. Achtung, Vorurteile. Die Bezeichnung Hypochonder ist sehr negativ besetzt und wird häufig als abfällige Bezeichnung für einen wehleidigen Menschen benutzt. Gängige Vorurteile lauten:
Reiß dich zusammen. Das ist doch alles nur in deinem Kopf. Dir ist doch bloß langweilig. Such dir mal eine Beschäftigung. Du willst doch nur Aufmerksamkeit. Andere haben echte Krankheiten.
Das ist eine wirkliche Krankheit.
Ich wollte gerade fragen, hast du sowas auch gehört? Was macht das mit dir?
Also all diese Vorurteile, die sind Vorurteile und sind Müll. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das kann man alles komplett auseinandernehmen. Erstens, andere haben wirkliche Krankheiten, stimmt, das ist eine wirkliche Krankheit. Dafür gibt es einen Diagnoseschlüssel und der Leidenswert ist nur unsichtbar. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Dann ist es alles nur in meinem Kopf. Ja, alles in unserem Körper wird von unserem Gehirn und Nervensystem gesteuert. Meine ganzen Hormone waren durcheinander. Natürlich ist das in meinem Kopf. Und also ist unser Gehirn kein Organ, frage ich mich. Also es ist ja auch eine physische Erkrankung dadurch. Wer durch dieses Thema Aufmerksamkeit haben möchte, ja, also das sucht man sich nicht aus.
Ja.
Also das ist
Du hast ja gerade den Leidensdruck schon beschrieben, ne? Also ich glaube,
voll.
Hast du gut auf den Punkt gebracht, das sucht man sich nicht aus.
Genau, es ist ja so maximale Beeinträchtigung. Das, was du ja auch vorher gesagt hattest, ist ja so die Symptome, die sind da. Das ist irgendwie die Todesangst, das kann ein Herzschlag bis sonst wo sein, das können irgendwelche komischen Kribbelsensationen. Und das System meint ja in dem Moment, wo dann jemand sagt, ja, Ursache körperlich finden wir jetzt nicht, damit wären jetzt auch alle Symptome weg. Und das ist ja auch so ein Trugschluss an der Stelle zu sagen, naja, aber das, was dich immer wieder zu Ärzten geführt hat, war eine ausgeprägte Symptomatik und die ist davon leider an der Stelle tatsächlich nicht verschwunden.
Ja.
Und so diese Vorurteile, die kennt man auch intern im Medizinsystem. Also so ein bisschen, oh, da kommt jetzt jemand schon irgendwie das sechste Mal oder nach dem Motto, hat doch schon wieder irgendwie nichts. Also das ist leider etwas, wo man eigentlich auch wir im Versorgungssystem uns immer wieder hinterfragen müssten, warum gelingt es nicht, diesen Menschen einen angemessenen Raum und eben auch so eine Ernsthaftigkeit entgegenzubringen.
Ja. Welche Folgen hat das denn für Betroffene, wenn sie so eine extreme Krankheitsangst haben?
Letztlich immer ja, wie bei vielen Krankheiten damit verbunden, dass es auch sich stetig ausweiten kann, bis hin zu durchaus Chronifizierung. Und was man ja auch merkt, so einen maximalen Vertrauensverlust natürlich irgendwann auch in das System. Es gibt so einen Medizinerspruch nach dem Motto, jemand kann Läuse und Flöhe haben. Das sind dann auch nicht selten Menschen. Dann gibt es doch noch mal was Körperliches an irgendeiner Stelle. Sie werden aber nicht wirklich tatsächlich ernst genommen. Also man merkt hier an der Stelle, wenn man da aufrecht interessiert miteinander umgehen würde, würde immer auch wieder sagen, menschlich interessiert, ließen sich solche Sachen wahrscheinlich auch viel früher in so eine Bahn lenken, wo dann der Betroffenen jeweils auch geholfen ist.
Ja, Saskia hatte jetzt ja gerade auch von Zwängen gesprochen. Erkennt man da eine Parallele zu Zwangs?
Also klang ja eben schon so an, dass man kann dann aus diesen Handlungen gar nicht raus, also fast zwanghaft. Es war ja hier so, der frühere Mann war dann schon irgendwie der Referenzwert an der Stelle, den ich immer jeweils mit einbeziehen konnte an den Punkten. Also inzwischen ist die Diskussion sogar so, ob man Mediziner klang ja hier auch, da gibt es einen Diagnosecode dafür, die tatsächlich diese Krankheitsängste auch mit den Zwangsstörungen mitzurechnet, weil das so übermächtig ist. Und was du ja auch gesagt hast, eigentlich weiß ich an der Stelle, dass es fast unsinnig ist, aber ich kann nicht anders. Ich muss es machen, muss nochmal wieder jemanden aufsuchen und dann ist man bei den Kernsymptomen tatsächlich auch von Zwangsstörungen.
Saskia, inwieweit hat die Krankheitsangst denn dein Leben beeinflusst? Du hattest jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt.
Ich würde sagen, mein ganzes Leben. Also ich habe zwar noch weiter funktioniert, aber ich würde sagen, ich habe 24 Stunden nur daran gedacht. Ich hatte so eine Hyperfokussierung auf meinen Körper. Damit war es auch so, dass ich gar keinen Gesprächen mehr folgen konnte. Also ich konnte nicht auch einen Film gucken oder also die ganze Zeit waren meine Gedanken nur dort. Es hat auch Auswirkungen gehabt, die in ganz ungesunde Richtung ging. Also Beispiel, ja, ich habe ein Glas Wein gesehen, das konnte ich nicht trinken. Ich wusste, da ist Ethanol drin. Ich wusste, dass Ethanol dazu führt, dass dadurch in meinem Magen ein Magenkrebs entstehen könnte. Also alles, ich wusste alles, was etwas tun kann. Und das wurde dann permanent vermieden. Und was auch ein ganz schlimmes Ding war, durch diese Panik hatte ich halt wirklich durchgehend einen Puls von 165. Das ist kein Scheiß von morgens bis abends. Und dann schlaf mal bitte mit einem Puls von 165. Das ist auch nicht wirklich möglich. Das heißt, ich habe dann auch meine Schlafroutine verloren und habe trotzdem eben noch ja, versucht zu arbeiten und versucht in irgendwie zu funktionieren. Und wo aber der Punkt war, dass ich dann in die Klinik gegangen bin, war, dass ich dann Zwangsgedanken auch bis hin zu Zwangsgedanken, mir selber etwas anzutun.
Okay.
Nicht in Form von suizidal, dass ich das ausführen wollte, aber in dem Zwangsgedanken. Und das ist eben auch durch diese, um endlich zu sagen, ich hatte Krankheitsängste, aber ich hatte eigentlich Kontrollverlustangst.
Ja. Herr Professor Ziegenbein, weiß man, wie viele Menschen unter Krankheitsängsten leiden?
Gibt es leider keine sehr guten Untersuchungen dazu. Das ist ein sehr geringer Prozentwert, aber man darf immer nicht vergessen, was wir hier gehört haben, wie viel Lebensqualität, manchmal eben viele, viele Lebensjahre, das tatsächlich den Betroffenen kostet. Und wenn man mal hinschaut, auch letztlich ja, was im Versorgungssystem passiert. Es werden ganz viele Sachen konsultiert, in Anspruch genommen und leider wird nicht früh genug dran gedacht oder differenziert. Gut, in dem Fall, man hat eine super Hausärztin gehabt, aber trotzdem brauchst du dann irgendwie so einen langen Weg dazu.
Ja.
Einerseits sehr selten, aber auf der anderen Seite eben hoch beeinträchtigend.
Ja. Was hilft denn gegen Krankheitsangst? Also welche Therapiemöglichkeiten gibt es da?
Also idealerweise sind es psychotherapeutische Ansätze an der Stelle. Da landet man natürlich inzwischen auch fast wieder eher bei den Psychotherapiemethoden wie kognitiver Verhaltenstherapie, Dinge umstrukturieren zu können, wie wir sie beispielsweise auch bei Zwangserkrankungen finden oder wieder dahin zu kommen, dass ich eben nicht diesem inneren, nennt es auch mal wieder Zwang, nachgebe, den nächsten Arzt aufzusuchen, schon wieder nach diesen Dingen oder zu googeln. Darüber kann man gut Dinge hinbekommen. Medikamentös kann in seltenen Fällen mal eine Unterstützung notwendig werden. Aber hier würde ich auch schon wieder fast die Frage stellen, wenn darüber beispielsweise so gewisse unerwünschte Arzneimittelwirkungen auch nur ganz feiner Natur entstehen, werden die natürlich in so ein System relativ rasch auch wieder eingebaut. Deswegen der Kardinalweg wäre eine gute Psychotherapie.
Saskia, was hat dir dann im Endeffekt geholfen, die Krankheitsangst zu besiegen?
Mir hat geholfen, sämtliche Verhaltensweisen zu brechen, die ich sonst gemacht habe. Also es war eigentlich ein Entzug meiner destruktiven Verhaltensweisen. Das hört sich jetzt einfach mal so an, aber es wurde konsequent nicht mehr gegoogelt.
Okay.
Ich habe jegliche physische Bewegungen ausführen müssen. Also Beispiel in der Klinik hatte ich zum Beispiel ein Verbot, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Ne? Ich musste die Treppe nehmen.
Ja.
Das waren alles so Dinge. Was mir auch radikal geholfen hat, muss ich sagen, war mein gesamtes System zu verstehen. Also ich habe mein Umfeld verändert, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe sämtliche Verbindungen, die mir vielleicht mal Kontrollverlustgefühle gemacht haben, verändert. Und so ein wirklich radikales Urvertrauen zurück in mich selbst zu bekommen. Das heißt, sämtliche co-abhängigen Verbindungen, nein. Wirklich einfach radikal innerhalb von 4 Wochen alles gekappt und
ja,
nicht mehr zurückgegangen.
Ja. Würdest du heute sagen, deine Angst ist komplett weg?
Ich würde sagen, meine Angst ist komplett weg. Ich weiß heute auch, dass ich eine ADHS habe. Also ich habe eine Kombination aus Autismus und ADHS.
Ah, okay.
Das wurde fast 12 Jahre nicht erkannt.
Ja.
Dass viele Dinge, die ich auch manchmal als Angst gedeutet habe, dann zum Beispiel eine Überreizung ist. Das weiß ich jetzt heute. Da hätte ich einfach nur eine bunte Brille auf meinem Auge gebraucht gegen Blitzlicht. Das hätte da schon geholfen. Aber ich würde sagen, ich werde mein Leben lang pathologisch angstfrei bleiben, wenn ich darauf achte, dass mein Umfeld und mein inneres Haus stabil bleibt.
Ja.
Also es braucht eine eiserne Disziplin, ein balanciertes, achtsames, auf mich aufpassendes Leben zu führen.
Ja. Ja. Herr Professor Ziegenbein, wie stehen denn die Chancen, dass Betroffene, die von so Krankheitsängsten betroffen sind, danach auch wieder ein angstfreies Leben führen können, wenn man das so sagen kann?
Wenn eine angemessene Therapie, wie es hier jetzt beschrieben ist, und natürlich jemand, der selber auch ein hohes Maß an Veränderungswillen für sich mitbringt, auch das hat man hier tatsächlich sehr klassisch gesehen, so ich jetzt muss was passieren, ich muss das an der Stelle verändern, dann hat man sehr, sehr gute Chancen einer Veränderung. Schwierig wie bei allen Dingen, wenn Erkrankungen sehr lange andauern oder sich das über ganz, ganz viele Jahre zieht, dann gibt es so eine gewisse Gefahr, dass das System quasi das ganze Leben nur noch bestimmt, dass es dann auch nicht mehr korrigierbar ist. Und dann habe ich natürlich tatsächlich ein Problem, an der Stelle es überhaupt noch zu erreichen. Dann kann ich aber immer noch gucken, ob ich wenigstens zu Verhaltensweisen komme, die einen besseren Umgang mit der Angst ermöglichen. Oder dass ich sage, gut, ab und an schaffe ich es dann doch mal nicht, dann war ich mal wieder irgendwo beim Arzt. Aber das ist nicht so, das ist dann nicht nur 12 Stunden, wo es mir besser geht, sondern es können dann auch wieder lange Zeiten sein. Also das sind so unterschiedliche Wege. Das hier ist natürlich wirklich ein, ja, Hochachtung, einen Weg dieser Art dann zu nehmen. Aber hat man ja auch gehört, mit ganz viel Kraft, Konsequenz, maximaler Veränderung auch von Umgebung, aber daraus resultierend dann auch eben mit einer riesigen Verbesserung.
Ja, auf jeden Fall.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Für mich, was mir auch noch ganz da geholfen hat, ich möchte kein angstfreies Leben führen, weil für mich ist Angst genauso eine Emotion wie jede andere auf, die zu meinem gesunden System irgendwie gehört. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person in meinem Umfeld an etwas erkrankt, wie jetzt zum Beispiel Krebs, was passiert ist, dann kann das auch mal wieder so triggern. Mhm. Aber ich weiß in diesem Moment kognitiv, weil ich mich darin so doll kenne und meine Angst wirklich komplett durchgehackt habe, dass das gerade einfach nur der Trigger von außen ist.
Okay.
Und kann das dann einordnen. Und deswegen bin ich kein Fan davon, die Angst zu vermeiden, sondern sie in dem Moment zu verstehen und zu wissen, warum das dann passiert.
Ja, finde ich gut, dass du das noch ergänzt hast. Was möchtest du den anderen Betroffenen mitgeben, die vielleicht heute gerade zuhören?
Dadurch, dass ich weiß, wie viel Anklang das immer findet, wenn ich darüber spreche, weiß ich, dass es viel mehr Menschen so geht, als viele darüber sprechen. Und das, was ich mitgeben möchte, ist erstens, egal welche Gefühle du bei dir wahrnimmst, es macht dich nicht schwach oder zu einem zerbrechlichen Menschen, sondern diese Verletzlichkeit zeigt einfach nur, dass man meist irgendwie voll viele schlimme Dinge erlebt hat und dem jetzt auch mal Raum geben darf und der Körper einen so ein bisschen anschreit und dass es definitiv besser werden kann. Ich habe früher nur Horrorgeschichten gesehen online. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Menschen eben auch zeigen, dass es irgendwann besser werden kann und sich Hilfe zu holen und darüber zu sprechen.
Ja, finde ich auch so schön zusammengefasst. Herr Professor Ziegenbein, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach in unserem gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema ändern?
Dass man tatsächlich dazu kommt, natürlich Menschen in seinen Symptomen wirklich tiefgehend ernst zu nehmen. Auch wenn man vielleicht irgendwie sagt, ich habe einen gewissen Zweifel daran, was ist denn das jetzt für eine Ursache? Die Symptome sind da, die bedürfen einer entsprechenden Wahrnehmung, auch entsprechenden Konnotierung. Und da natürlich auch wirklich im Versorgungssystem zu schauen, mehr auch daran zu denken, was gibt es für Ursachen von Erkrankungen. Also wenn ich jetzt so sage, ich habe meinen Part des Kardiologen in dem Moment abgearbeitet, kurz innehalten und nochmal, vielleicht gibt es aber auch eine Ursache, mir jetzt gehört sowas wie psychosomatisch, psychokardiologisch dahinter, mehr Aufmerksamkeit, mehr Miteinander an dem Punkt, sicherlich auch, was jetzt aber anklang, durchaus auch da ein Sprechen, nicht nur in der gesamten Szene vielleicht auch von Menschen, die betroffen sein könnten, sondern eben auch so innerhalb der Medizin immer wieder drüber aufzuklären, immer wieder zu sensibilisieren dafür, das gibt es, das ist häufig, das kommt vor und das ist genauso normal, in Anführungsstrichen krankheitsnormal, wie eben alle anderen Krankheiten auch.
Ja. Gibt es denn was, was sich seitens des Gesundheitssystems aus Ihrer Sicht noch ändern müsste?
Immer wieder kommen wir natürlich gerade wenn es um Erkrankungen auch so aus dem Feld des Psychosozialen oder der seelischen Gesundheit geht, zum Faktor Zeit. Wenn ich an irgendeiner Stelle für jemanden eine halbe Stunde oder Stunde hätte, idealerweise noch so ein bisschen auch vielleicht, so ein Hausarzt ist natürlich immer genial, weil wenn ein wirklicher Hausärztin ist, kennt er denjenigen ja auch so aus den Umgebungsfaktoren, dann bin ich schnell dabei, mehr zu deuten. Habe ich nur 5 bis 10 Minuten, wird das Ganze schon runterkondensiert. Also da vielleicht auch nochmal so Richtung Kostenträger zu überlegen, also wo ist es eher wert, was zu investieren und vielleicht an anderen Stellen sich zu überlegen, macht es da weniger Sinn?
Ja. Saskia, hättest du dir damals in der Situation, als es dann auch wirklich so richtig akut war, vorstellen können, dass du jetzt heute hier so sitzt und sagen kannst, dir geht es so viel besser?
Um ehrlich zu sein, niemals. Also in dieser Angst denke ich, ja, das hört niemals wieder auf. Das ist ja auch dieses Leidvolle, oh Gott, es endet jetzt niemals. Aber das Schöne an der Angst und der Panik ist auch, unser Körper kann das gar nicht so lange aushalten und irgendwann geht sie halt wirklich wieder. Und das hätte ich mir niemals denken können. Aber das ist auch so befreiend, weil ich denke eigentlich nicht mehr weiter als 2 Jahre so in meinem Leben generell, okay, weil ich mir niemals dieses Leben, was ich jetzt überhaupt lebe, hätte vorstellen können. Und das habe ich daraus gelernt, dass so eine temporäre Achtsamkeit und Wertschätzung total wichtig ist, weil es wirklich immer anders kommt, als man es denkt in dem Moment, ja.
Finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank, Saskia, dass du heute bei uns warst und deine persönliche Geschichte erzählt hast. Und ich finde es wirklich ganz toll, wie viel Mut du anderen Betroffenen machst und sagst, nee, das Thema muss entstigmatisiert werden, man muss darüber sprechen. Und auch an Sie, Herr Professor Ziegenbein, vielen Dank für die Einblicke in das ja doch sehr oft missverstandene Thema.
Danke, dass vielen ich hier sein durfte.
Wenn du selber unter starker Krankheitsangst leidest oder das Gefühl hast, deine Gedanken kreisen ständig um mögliche Erkrankungen, dann sprich bitte mit einer Ärztin oder einem Arzt des Vertrauens darüber. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.